Unverfroren fröhlich mit
Fleiß, Folge
69.
Wir nähern uns der nächsten Null.
Absolut. Und wir müssen sagen, diese Folge haben wir am selben Tag aufgezeichnet wie die letzte Folge.
Aus Gründen.
Aus Gründen, weil ich nächste Woche nicht da bin.
Ja.
Und so. Und da wollen wir euch ja nicht enttäuschen und die Folge ausfallen lassen. Und deswegen sind wir nicht tagesaktuell. Wenn jetzt in dieser Woche der Mond auf die Erde fällt,
Schade.
Waren wir nicht dabei und können in diesem Podcast
nichts dazu sagen. Aber wir würden im nächsten Podcast was dazu sagen.
Ja. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, wir reden mal über Bücher mal wieder.
Ja.
Das schadet ja nie.
Und über die Dinge, zu denen wir beim letzten eben nicht gekommen sind.
Ja, weil wir beim letzten uns so reingesteigert haben in unsere Feminismushaltung.
Ja.
Und unserem Ärger. Bekehrmodus. Bitte versteht uns, bitte, bitte stimmt uns zu. Lasst uns nicht alleine, genau. All das.
Ja.
So.
Ja, was ich nicht erzählt hatte, ich war ja bei meinem Vater eben. Ich habe gefragt, wann er das letzte Mal seine Schwester angerufen hat, die wirklich sich ein Loch im Bauch freut. Die ist 94. Wenn er sich mal meldet, der kleine Bruder.
Mhm.
Und dann sagt er, ich will lieber meine Ruhe. Da war ich ein bisschen entsetzt. Und dann 5 Minuten später schiebt er mir sein Frühstücksgeschirr so rüber, so ich möge abtragen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich möchte jetzt auch lieber meine Ruhe. Weil ich gesagt habe, ja, wenn das jeder machen würde, sage ich, möchte lieber meine Ruhe, dann wirst du hier ganz schön.
Aber ich glaube, das ist ja so eine Haltung, die sich generell breit gemacht hat.
Ja.
Dieses belatsche mich nicht mit dem Kram.
Ja.
Ich habe da keine Lust, weil ich gerade
mit anderen Dingen.
Ja, also so, die erste Priorität ist für die meisten Leute, sind sie selbst. Dann kommt ganz lange nichts. Also wenn so, gerade die, die immer so aufopferungsvoll tun, ich mache ganz viel nur für die Kinder, den Mann, den Hund, den... Das sind oft die, Entschuldigung, wenn ihr da draußen euch jetzt auf den Schlips gefühlt treten fühlt, die eigentlich sofort sagen, ich muss mehr auf mich hören,
ja.
Ich muss achtsamer mit mir sein, ich fall da hinten runter. Also,
aber ich finde, viele Leute oder manche Leute erschöpfen sich auch schon so quasi in dem Gefühl, erschöpft zu sein. Also das in diesem, ja, die ist im Krankenhaus, das tut mir so wahnsinnig leid, das ist wirklich ganz, ich habe so viel Mitgefühl. Und dann ist aber auch schon alles erledigt, wenn du dann sagst,
bring ihr doch mal ein paar Trauben vorbei.
Gehst du mal hin? Ah, nee, das, also das ist ja jetzt echt zu viel, weißt du, so. Aber dann ist im Grunde vom Mental schon so viel passiert, als wäre die schon 3-mal da gewesen in der Klinik.
Ich kenne ganz viel, also habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, da ging es um irgendwelche Sachen, wie so Besuche oder wollen wir uns mal da treffen oder das und das. Da ist mir nicht danach. Ich fühle das nicht. Wo ich so denke, ja, das spielt auch keine Rolle.
Ja.
Weil es ist ja der 80. Geburtstag von der So-und-so. Da musst du das auch gar nicht fühlen. Nee. Du gehst hin und nimmst ein Geschenk mit und sagst herzlichen Glückwunsch.
Du möchtest auch nicht, dass an deinem 80. erstmal alle gefragt werden, ob sie es fühlen, damit du dann am Ende alleine feierst.
Ja. Also dieses...
Ich finde auch, das ist eine komische Vorstellung von Beziehung, weil ich finde, in Beziehung ist natürlich... Beziehung ist natürlich ein absolutes Neigungsfach, Freundschaft und so weiter. Aber es enthält immer auch einen Pflichtanteil, weil ohne den funktioniert es nicht.
Ja, aber es wird einem ja so verkauft, als wäre das nicht so. Also wenn dir irgendwas quer sitzt oder dir was nicht passt,
dann lass es halt.
Dann kannst du es sofort lassen. Du hast schon eine kleine Entschuldigung. Weil das hat dir ja nicht gefallen, also musst du das auch nicht machen. Ja, das Leben ist eine große Mischkalkulation.
Aber damit macht man sich selber unnötig schwer, wenn du dich ständig fragst, wozu hast du, also hast du dazu Lust, weil zu den meisten hat man keine Lust. Und dann muss man es ja in der Regel doch machen, also zumindest einen kleinen Teil davon, weil er unvermeidlich ist. Zum Beispiel Müll rausbringen, abwaschen.
Zähne putzen.
Und so weiter.
Jeden Morgen.
Und dann macht man es.
Jeden Abend.
Und dann macht man es noch mit dem Gefühl, dass man jetzt auch noch überhaupt keine Lust gehabt hat dazu.
Ja. Ich denke auch manchmal morgens, oder abends, da habe ich jetzt gar keine Lust mehr, die Zähne zu putzen.
Ich hasse das auch.
Ich könnte, dann habe ich so ein Gefühl, oh, das wäre so verwegen, ich würde jetzt ohne Zähne
einmal
putzen
die Woche
ins Bett huschen.
Ich gehe einmal die Woche ohne Zähne putzen.
Wirklich?
Ja. Einfach so ein Cheating Day, weißt du?
Das ist wie so eine geheime...
Ich bin auch manchmal, deswegen, also nicht mehr so, aber ich war früher sehr lange auch oft sehr lange wach deswegen, weil ich dachte, nee, jetzt muss ich noch ins Bad abschminken. Flossen ist ja noch, diese Zahnpflege ist ja auch wahnsinnig ausgeweitet worden. Zähne putzen, Mundspülung, eincremen und den ganzen Kram.
Immer wenn ich diesen Gedanken habe, sehe ich das Gesicht der Frau vor mir, die meine Dentalhygienikerin ist. Die ist sehr, also die ist nicht wirklich streng, sie plafft mich jetzt nicht an. Aber ich würde sagen, es ist ein schmaler Grat bis zum Amt. So, und vor der habe ich richtig Manschetten. Also ich bin 63 Jahre alt und habe ein bisschen Angst vor meiner Dentalhygienikerin.
Ohne dich gibt es ja den Arbeitsplatz halt nicht mit allen, wenn alle perfekt.
Ja, aber es ist ja immer, es ist ja nie perfekt, Conny, das weißt du ja auch.
Ist klar, es bleibt also immer genug übrig, dass eine Dienstleistung
noch. Ja, selbst Leute, die man als perfekt empfindet, haben ja irgendwas. Mhm. Also auch, und diese Unperfektion, diese Imperfektion hat ja auch, ist ja heutzutage das neue Perfekt.
Ja.
Du sollst gar nicht ganz perfekt sein, weil das ist unsympathisch.
Und das ist fast noch schwerer herzustellen.
Ja, deswegen, da arbeiten wir dran. Mhm. Wir wären eigentlich nahezu perfekt.
Ja.
Aber um euch zu gefallen,
haben wir es runtergedimmt.
Haben wir es ganz runtergedimmt. Aber das traue ich mich nicht. Also die Zähne, da bin ich wirklich
einmal die Woche, ich habe ja nicht gesagt, dass ich putze mir auch manchmal tagsüber noch die Zähne. Also ich bin wirklich.
Jetzt red dich nicht raus. Ja, jetzt hast du eine Beichte hingelegt.
Ich habe.
Wenn du beim Pfarrer im Beichtstuhl sagst, ja, ich habe meine Schwester kurz und klein geschlagen und dann machst du eine kleine Pause. Aber, ja, sie ist
aufgestanden.
Ja, sie ist ja aufgestanden. Die lebt ja noch. Ja, die lebt ja noch.
Ja. Also so. Ich finde es eine ziemliche Zumutung. Deswegen wird einmal die Woche, geschlampt. Aber wie gesagt, also Beziehungen haben einfach auch einen großen Pflichtanteil. Und ich finde es sehr.
Was hat dein Vater für einen Satz gesagt? Den muss ich mir merken.
Ich will meine Ruhe haben. Ich will nur meine Ruhe haben.
Ich will nur meine Ruhe
haben. Diese Ruhe.
Und deswegen ruft er sie nie an, weil das seine Ruhe wenige Minuten unterbricht.
Ja, aber seine Ruhe, dass er seine Ruhe haben kann, erfordert sehr viel Dienstleistung um ihn herum. Er braucht ihn nicht einkaufen, er muss nicht kochen, er muss sich nicht um die Handwerker kümmern, die gerade da sind.
Also ihr seid die Ruhebesorgerin?
Genau.
Deine Schwester und du?
Wir haben keine Ruhe, damit der Vater Ruhe haben kann. War ich richtig...
Und hast du den Teller jetzt stehen lassen?
Nein. Nee, weil, also ich meine, er trägt ihn auch nicht in die Küche. Der steht dann noch, ist ein bisschen bei der Hitze, schwieriges Konzept. Naja.
Ja gut, aber dann weiß er natürlich deine Drohungen.
Nee, aber ich habe ihn mal kurz rund gemacht.
Ja.
Also,
war er beeindruckt?
Kurz, ja, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Hat er seine Schwester sofort angerufen?
Nein, hat er nicht gemacht, natürlich nicht.
Nein.
Ich finde das, so traurig, weil die freut sich wirklich wie verrückt. Und manchmal fragt mich, die lebt bei ihrer Cousine, bei ihrer Tochter, meiner Cousine, manchmal fragt die Cousine mich, also schickt mir eine Nachricht, ob es meinem Vater gut geht, und ihre Mutter würde sich so freuen, wenn er sich mal meldet, weil der hat vor 100 Jahren
mal. Und wenn sie mal anruft?
Ja, er hat vor 100 Jahren mal zu ihr gesagt, sie braucht sich nicht zu melden, er würde sich melden, um es dann eben nicht zu tun.
Ach, und das merkt sie sich noch 20 Jahre, ja, um dann zu sagen.
Ich habe ja auch einen Bruder, es wäre mir bei meinem Bruder Quadrat egal, ehrlich gesagt, würde ich mich.
Naja, ich kann das verstehen, unter Geschwistern kann man ja so ein bisschen auch kiebig sein, dass man sagt, die hat gesagt.
Nee,
ich soll mich nicht melden, er ruft an oder sie ruft an
Bei ihr ist es einfach nur allergrößter Respekt vor der Willensbekundung. Also es ist nicht, sie ist nicht jetzt
angefasst. Aber da würde ich sagen, weißt du was, der spinnt doch.
Ja.
Was hat denn der zu tun, den rufe ich jetzt mal an.
Ja.
Und damit er mal richtig, richtig Horror hat, rufe ich den jetzt dreimal die Woche an.
Genau.
Und immer mit einer anderen Nummer, damit er es nicht sieht. Obwohl die sind ja meistens nicht so, dass sie das sehen.
Ist manchmal schwierig, weil er geht ja. Wenn er nicht weiß, wer anruft, geht er nicht ans Telefon.
Ach, das auch noch?
Ja, genau.
Lieber
Scholli. Es ist ein sehr kniffliges Arrangement. Ja, das macht ja ein bisschen Sinn, macht's schon, weil ich bin ja häufig da und du glaubst nicht, wie oft da Leute anrufen, die irgendwie Dachrinnenreinigung.
Enkeltrick.
Hatte ich ehrlich gesagt. Er sagt, es hätte mal einer angerufen mit dem Enkeltrick. Aber bei mir war noch keiner. Bei mir hat ja zu Hause, aber das habe ich schon erzählt, jemand hat schon mal angerufen.
Und bei meiner Mutter hat zweimal irgendjemand geschrieben, ihr Sohn. Da wusste selbst meine Mutter, dass das wohl kaum sein kann, da sie nur Töchter hat, in Anführungszeichen.
Und bei mir war der Enkeltrick natürlich auch verschwendet. Nee, Tochter. Die Tochter war in Nöten. Da ich ja keine Kinder habe, war ich entspannt.
Mhm.
Aber ich dachte, ich habe eine Freundin, da hat die vermeintliche Tochter, die hat eine Tochter, auch angerufen und dann sagte sie, ja, aber das war die Stimme meiner Tochter, dann sage ich, und die wusste, und die hat den Namen genannt, dann sage ich, da täuschst du dich, du hast, die, ich habe das ja selber erlebt, die fragen dich, ist, wie heißt ihre Tochter? Und dann sagst du den Namen und du denkst, es ist wie als Abgleich, ob du die richtige Mutter bist, zur richtigen Tochter. Aber da, du erinnerst das nicht mehr, weil du so einen Stress hast.
Man kann aber, ich habe neulich so gesehen, wie man lustig mit so Fake-Anrufen umgehen kann. Dann kann man auch zum Beispiel sagen, meinen Sie die kleine Clarissa? Mhm. Und dann sagen die natürlich sofort, genau. Mhm. Und dann weiß man, ha, ha, ha.
Das Schönste war ja, was du gesagt hast. Ich habe dir das ja damals erzählt mit dem Anruf. Und ich hatte ja versucht, die in der Leitung zu halten und tatsächlich ein Treffen zu arrangieren. In der Regel trifft man sich in der Stadt vor der Bank und dann die Polizei. Also ich wollte das ganz große Rad drehen, aber das ist leider daran gescheitert, dass der Mann sein Mittagsschläfchen beendet hatte und da hinten rumkrasperte. Da habe ich noch gesagt, ja, mein Mann hat schwere Demenz, aber da waren die schon irgendwie skeptisch. Na, jedenfalls hast du ja dann gesagt, das nächste Mal soll ich sagen, behalten Sie das Miststück. Das fand ich gut. Weil meine Tochter sollte ja angeblich einen Menschen totgefahren haben und war jetzt bei der Polizei und ich sollte 30.000 Euro...
Ja, und da könnte man doch wirklich sagen, das ist sie echt nicht wert und das werden sie sehr schnell auch merken.
Ja, genau.
Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch... Bin ich nicht nur eine spaßbefreite Feministin, sondern auch noch eine Rabenmutter.
Ja. Ja. Es ist ja nicht deine Tochter.
Nein. Nein. Selbstverständlich nicht. Ja, wir haben gesagt Buchtipps.
Ja, wir haben Buchtipps. Also du wieder mehr, weil du mehr gelesen hast.
Gott, ich habe so viel gelesen. So, weil ich das alles so... Also ich fand viele Sachen so toll.
Ja.
Also, ich habe natürlich das neue Buch von Elizabeth Stroud gelesen. Ich muss sagen, also für alle, die das gerne lesen wollen, es ist gut, wenn man die anderen davor kennt. Man kann es auch ohne lesen, aber das macht die Sache irgendwie schwieriger. Die kehrt zurück in einen Ort, wo sie schon ganz viele, wo ganz viele ihre Geschichten spielen, nach Maine und hat auch die Charaktere wieder. Und es ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, die aber eher so ein bisschen scheueres Gemüt ist, die mit ihrem Ex-Mann wieder neu zusammen ist, mit William, und jemanden kennengelernt hat, schon in einem der Bücher davor, Bob. Und Bob ist eigentlich, ist auch verheiratet, mit einer Pfarrerin. Und Bob ist aber wahnsinnig verliebt in sie. Und es geht immer so ein bisschen drum, redet man darüber oder lässt man das einfach? Es klingt wirklich nicht spektakulär inhaltlich, das muss ich zugeben.
Aber sie hat was Tolles draus gemacht.
Es ist so, dass ich war hier abends auf der Couch und mein Freund war hier und hat immer gesagt, ja, willst du jetzt weiterlesen? Da habe ich gesagt, ich muss, weil es ist so, so, so schön, dass ich es nicht lassen kann. Und ich hoffe, dass dieses Schöne nicht vorbeigeht. Und jetzt habe ich gelesen, in der Pressemitteilung stand, Oprah Winfrey hat gesagt, ein wunderschönes Buch.
Ja, da bist du ja gekrönt.
Ist eigentlich, muss man sagen...
Dann bist du ja global quasi.
Ja, nichts hinzuzufügen. Und dann hat eine Freundin von uns beiden...
War bei einer Lesung in Wales.
War jetzt bei einem Festival in Wales und hat sie bei einer Lesung gesehen und hat gesagt, Elizabeth Stroud ist so eine fantastische... tolle,
eloquente,
witzige Person, dann dachte ich, genau, ich habe das gespürt. Ich habe das in diesem Buch gespürt. Und dass diese Figuren auch nicht so spektakulär sind, hat auch so was ganz Schönes und Tröstliches. Das Buch heißt Erzähl mir alles. Und wie gesagt, man kann alle Bände vorher auch kaufen, aber ich bin auch a little obsessed, kann man sagen, mit Elizabeth Stroud. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich verstehe es nicht so ganz. Obwohl, nein, eigentlich kann ich es nicht verstehen.
Musst du ja auch
nicht. Ich kann es nicht verstehen. Was hast du gelesen?
Ich habe ja ein Faible für Sachbücher. Ich habe Achtsam geht die Welt zugrunde von Katrin Fischer. Da geht es um diesen Terror der Achtsamkeit. Weißt du, diese Idee, dass man nur achtsam genug in sich hineinarbeiten muss, damit das Außen erträglicher wird. Und dass man eben da auch gar nichts zu ändern braucht am Außen, sondern jeder ist für sich alleine zuständig, dass er das aushält. Das ist wie so eine Form von Resilienz herzustellen. Und dass uns das wahnsinnig unglücklich macht, weil wir natürlich feststellen, all along, dass wir immer gegen die gleiche Wand weiterrennen.
Weißt Weil du? Da draußen ja nichts gemacht wird. Wir posseln an uns selbst rum.
Genau. Und wir und es ist auch ein Akt der Entsolidarisierung, weil ja jeder für sein Wohl quasi selber zuständig ist und halt sehen muss, wo er bleibt und deswegen eben sich nicht auch noch um andere Leute wohl kümmern kann.
Ja. So. Aber ich habe jetzt gemerkt, mein Ex-Mann, passt dazu, war meditieren. Der geht einmal im Jahr meditieren. Er ist wirklich ein großer Experte, was Meditation angeht. Der macht das schon, da wussten Leute noch gar nicht, dass es das gibt, so ungefähr. Ja. Ich kann ja mal für ihn angeben. Also er macht es schon ewig und er ist ein wirklicher Meditationsexperte und er war in so einem Schweigekloster wieder. Und auf dem Rückweg kam er hier bei mir vorbei, weil er sagt, ach, das liegt auf der Strecke, komme ich vorbei. Und dann habe ich wirklich gemerkt, das hat was mit ihm gemacht, wie man so sagt. Der hat sich, glaube ich, 20 Mal bei mir entschuldigt. Ich habe ihm jetzt, nachdem ein paar Tage vergangen sind, habe ich gesagt, also da kannst du öfter hinfahren.
Ja.
Weil auf dem Rückweg, er war wie so geläutert und hat sich für Dinge entschuldigt, die schon ewig her sind. Da habe ich gesagt, du, da bin ich schon drüber.
Ja.
Alles schon erledigt. Aber gesagt, er wollte es noch mal sagen und wie ich mich da verhalten hätte und das hätte ihm so gefallen und so. Es hat mir gut getan.
Ja.
Also?
Aber das spricht, also sie spricht sich ja nicht dagegen aus, sondern sie sagt ja auch, dass sie macht auch Yoga, die Autorin, und Qigong oder keine Ahnung was. Das ist nicht, das bedeutet ja nicht, dass du, dass die Umstände sich erstmal
ändern. Dass du wie so ein tumper Klotz mit dir bist.
Nein, natürlich nicht. Aber es sagt, dass man eben auch schauen muss, dass man auch ein bisschen die Welt verändert und nicht nur seinen inneren Kosmos irgendwie neu dekoriert.
Ja, dass man vor lauter Achtsamkeit nicht vergisst, auch mal zu sagen, so geht es hier nicht.
Ja, und dass man auch guckt nach den anderen und auch nach Leuten, die sich vielleicht nicht so die Möglichkeiten zur Achtsamkeit eben nicht haben. Es ist ja auch ein Mittelstandsphänomen. Und,
absolut. Es ist auf eine Art auch ein Luxus.
Genau.
Und es überhaupt gibt Zeit für die Achtsamkeit zu haben.
Ja,
und
man weiß
haben.
Zum Beispiel aus der Menopausenforschung oder Wechseljahrforschung, dass da die Symptome am schlimmsten sind, wo die Lebensumstände der Frauen am schwierigsten sind. Wenn deine Beziehung dufte ist, wenn du einen guten Job hast, wenn du gut wohnst, wenn du dir keine Zukunftssorgen machen musst, haben die Frauen viel weniger Symptome, als wenn die...
Aber erstaunlicherweise hat man den Eindruck, dass diese Frauen sehr viel mehr über die Symptome reden.
Ja.
Als die vielleicht mehr Symptome haben, laut Forschung.
Die Frauen, denen es eigentlich gut geht.
Ja, so, wenn du halt Zeit hast, ich glaube, das hat viel damit zu tun, was ist ja auch ein Privileg, Zeit zu haben,
um sich mit
ständig
sich
um dein eigenes Ich zu kreisen.
Ja.
Also als würdest du dich von oben selbst beobachten.
Ja, und man weiß ja auch im internationalen Vergleich, dass da in den Kulturen, wo Alter einen anderen Stellenwert hat, also in Japan zum Beispiel, dass diese Wechseljahr-Thematik gar nicht so stark problematisiert wird wie hier. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass Frauen ab 50, also zwischen 40 und 60 durchgängig out of order sind. Weißt du?
Pathologisiert.
So ein bisschen. Ja, aber es gibt natürlich auch sehr viele schöne Kostenpflicht. Es gibt ja so einen Menopausenmarkt mittlerweile.
Ja, also was man alles tun kann.
Nein.
Ich meine, man muss ja wirklich sagen, wenn man Probleme hat, es gibt Leute, die Probleme haben, kann man was dagegen machen.
Ja.
In den meisten Fällen. Ein Rat ist auch, ach, das lassen wir einfach.
Ja, das lassen wir.
Das lassen wir. Das ist auch so ein undankbares Thema.
Genau. Und dann lese ich natürlich das, was du empfohlen hast. Yesteryear. Das finde ich ganz toll, aber da bin ich noch dabei. Das ist ein sehr dickes
Buch. Ein wirklich fetter Schmöker ist es. Ich habe noch gelesen, was ich auch super fand. Feine Risse von Elisa Hoven. Von der haben wir ja schon mal ein Buch empfohlen, Dunkle Momente. Das ist diese wirklich schlaue
Juristin, ne?
Juristin, Professorin für Strafrecht an der Uni Leipzig, Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht, auch noch richtig nett und kann gut schreiben, finde ich. Und das ist so ein Buch für Leute, die sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit, weil man kann das so häppchenweise lesen. Es ist ein Roman, aber man kann es ist nach Fällen so ein bisschen unterteilt. Und es sind so... Ist das Offensichtliche immer wirklich die Wahrheit?
Ja.
Wo liegt die Lüge? Also all diese Sachen. Tod am Filmset, ein Mann stürzt bei einer Bergtour in die Tiefe. War der Bergführer das? So ein Junge wird überfahren. Lauter solche Fälle. Und dann kommt oft was raus, wo man sagt, aha,
also
da wäre ich
so
jetzt nicht drauf gekommen.
Richtig oder falsch, ne? Das ist, was richtig erscheint, ist oft eigentlich das, was falsch ist und umgekehrt. Oder?
Ja, und die Frage ist ja auch ganz oft, ist Recht gerecht oder für unser Empfinden gerecht? Ja. So. Also all diese Fragen kommen davor. Feine Risse von Elisa Hofen. Dann bin ich,
ich habe noch eins.
Ja.
Ja. Mach du erstmal.
Nee, sag du.
Ich war in Wiesbaden am Montag im Staatstheater zu einer Lesung und Bjarne Mädel und zwei andere Schauspieler, eine Schauspielerin und ein Schauspieler haben gelesen aus einem Buch, das die Autorin gemacht hat, die auch die Bücher für den Tatortreiniger geschrieben hat.
Mhm.
Und das heißt, bin nebenan, Monologe für zu Hause. Und das sind so kleine Textminiaturen gewesen. Und das waren insgesamt 4 Monologe, die da vorgetragen wurden. Und es war einer dabei von jemandem, der so in die Demenz abgleitet. Das war, glaube ich, das allerbeste, was ich jemals zu diesem Thema gehört habe. Also von so einer Innenschau, weißt du, jemand, der in einer völlig falschen Welt unterwegs ist. Das war ganz...
Also der spürt, da passiert was.
Ja, also er ist einfach, wie die Realität im wahrsten Sinne des Wortes verrückt wird. Weißt du, er denkt, er ist in einem ganz anderen Kontext, als er sich in der Wirklichkeit bewegt. Und wie er das versucht, in seinem Kopf zusammenzubringen, das war sehr, sehr, sehr anrührend. Und auch natürlich toll vorgetragen.
Ja.
Ja.
Ich habe noch einen Roman, also eigentlich noch 2 Romane. Einen habe ich erst, was sagt hier mein E-Reader, zu 19% gelesen, zum Glück erst zu 19%, weil den finde ich auch wahnsinnig gut. Der heißt Verlorene Schäfchen von Madeleine Cash.
Mhm.
Madeleine geschrieben. Madeleine.
Madeleine wahrscheinlich.
Madeleine. Mhm. Ja. Cash, da geht es um eine Familie mit 3 Töchtern. Und das ist so eine wilde Geschichte. Man möchte irgendwie zu dieser Familie gehören. Und auf der anderen Seite möchte man auf keinen Fall zu dieser irren Familie gehören. Und ich überlege mir die ganze Zeit, welche von diesen 3 Töchtern wäre ich gerne?
Ja.
Luise oder wäre ich gerne die Jüngste? Ich glaube, die Jüngste, die ist so wahnsinnig schlau. So. Und der Vater, der dann irgendwie ein Verhältnis anfängt, weil die Mutter eine offene Beziehung. Es ist eine wirklich wilde Geschichte und ich bin begeistert bisher. Mhm. Und das Lustige ist, dann habe ich auch neulich bei Social Media, gucke ich, und dann sehe ich Thea Dorn.
Ja.
Die ja, in ihrer Sendung kurz dieses Buch empfiehlt. Dann dachte ich, guck mal, Thea Dorn und ich haben mal eine Meinung.
Auf einer Wellenlänge.
Wir sind auf einer Wellenlänge.
Seid ihr sonst nicht so, oder?
Oft sind mir diese in Anführungszeichen Literaturempfehlungen haben immer so ein wie so einen kleinen Dünkel im Gepäck, so dass ich so denke, das ist so ein bisschen bemüht.
Es muss ein bisschen schwierig sein.
Ja, so ein bisschen sperrige Kost. Ja. So schwer verdaulich. Und dieses Buch ist das überhaupt nicht. Es ist brillant geschrieben, es ist witzig. Also ich habe auch einen Riesenspaß.
Ja.
Ja, für meinen Freund nicht so einen Riesenspaß, weil ich hier wirklich abends einfach nur noch da sitze und lese.
Er liest gar nicht.
Er liest den ganzen Tag, sagt er, und deswegen, also beruflich muss er sehr viel lesen und deswegen sagt er...
Ist er abends raus. Kann ich ein bisschen verstehen.
Ein bisschen raus aus dem Lesen. Und dann habe ich noch gelesen, Moment, ich muss hier in meinem E-Reader blättern, weil man ja das Cover immer nicht hat. Ein sehr schönes Cover von dem Buch, Real Americans, von Rachel Kong. Das ist eine Familiengeschichte, da ist so eine Auster vorne drauf, auf so einem türkisfarbenen, vielleicht schon mal gesehen.
Ja.
Das ist eine Familiengeschichte, die geht über mehrere Generationen. Du siehst dann immer, also du wirst immer mitgenommen, China. So, wie kamen die aus China nach Amerika? Wie lebt es sich jetzt in Amerika, wenn man gar kein Chinesisch spricht, aber eigentlich und so weiter und so weiter, chinesisch aussieht? Ich finde, es ist ruhiger, es ist nicht witzig wie das andere mit den Schäfchen. Es ist vielleicht auch nicht so berührend wie Elizabeth Strout, die hat irgendwie so eine,
emotional.
Die toucht einen immer.
Ja.
Ich kann gar nicht sagen, warum, weil es, wie gesagt, das sind ja keine spektakulären Figuren. Aber es ist auch, finde ich, ein schönes Buch. Und es gibt auch so ein bisschen einen Einblick in die Mao-Zeiten in China und wie rigide das war. Und dass der Kommunismus auch viel Nichtschönes im Gepäck hat.
Das waren, müssen so grauenhafte Zeiten
gewesen. Ganz grauenhafte. Ja, ja, ganz grauenhaft. Mhm. Und das bekommt man da so en passant irgendwie mit und das finde ich ganz gut. Also man hat auch so einen Erkenntnisgewinn.
Ja. Ja. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dein Buch erscheint.
Ach.
Und ich durfte es schon lesen.
Ach, du bist so süß.
Aber
sag es nicht, das beschämt mich immer so. Da bin ich so.
Einer muss es machen.
Ich ja.
Und es ist wieder so lustig und du kannst so abgefahrene Situationen im entwerfen, da beneide ich dich drum.
Ja, ich muss dir sagen, manchmal sagen Leute, wenn sie meine Bücher lesen, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann sage ich, Leute, ich erlebe Dinge, die sind so schräg, noch viel, viel schräger als in meinen Büchern. Mhm. Also gar nicht, dass ich es selbst erlebe. Ich sehe die bei anderen oder ich kriege das mit. Es
passieren ja auch wahnsinnig schräge Dinge.
Also. Ja, also es gibt ja auch die dollsten Zufälle.
Ja, und die Leute, aber dein Personal ist so sympathisch und die reiten sich so mit Anlauf oft so quasi in die Grütze. Und man ist am Ende, also zwischendrin ist man auch nur neugierig, wie du das dann auflöst. Und irgendwie kriegst du das dann immer hin, dass alles gut wird, obwohl es wirklich alles zwischendurch richtig schlimm aussieht.
Ich will gerne, dass alles gut wird, weil oft da draußen ja so vieles nicht gut ist.
Ja.
Und natürlich weiß ich, dass weder Dennis Scheck noch Thea Dorn je mit meinem Buch Blümerrand
haben sie aber was verpasst.
Da sitzen werden und sagen werden, ach, das hat mir gut getan. Schon,
die müssen wahrscheinlich in ihren Arbeitsverträgen steht, niemals ein Buch von Susanne Fröhlich.
Niemals, niemals. Aber ich muss dir sagen, da kann man auch sagen, scheiß drauf.
Ja.
Es ist, wie es ist und ich kriege sehr nette Zuschriften von euch, die sagen, das tut mir gut. Ich habe endlich mal wieder gelacht oder ich habe Spaß, ich freue mich drauf. Also Andrea Schnied in Band 14.
Macht, muss man vielleicht
nicht. Macht eine Kreuzfahrt gegen ihren Willen eigentlich. Sie wollte nicht. Man nötigt sie für einen guten Zweck.
Sehr, sehr guten Zweck. Ja.
Ja. Und all das und noch viel mehr im aktuellen Roman.
Ab 1. Juni, gell?
Ja.
Erscheint er.
Also wenn dieser Podcast läuft, ist er schon 3 Tage.
Ach so, na gut, man kann es natürlich trotzdem
rückwirken. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Man kann es auf jeden Fall immer noch kaufen.
Ach stimmt, wir haben ja schon Ende Mai. Ich bin immer ein bisschen hinter der Zeit.
Ja, weil wir diesen Podcast ja aufzeichnen.
Nee, überhaupt. Ich bin mental eigentlich noch im Februar. Wenn es nicht so warm wäre, könnte ich es mir auch erfolgreich. Ich finde die Zeit, also ist ja fast wieder, es ist kurz vor Weihnachten. Das macht einen ein bisschen.
Für dich?
Ja, ich finde die Zeit geht so schnell rum. Einfach.
Ja?
Also ich bin, wenn jetzt Februar wäre und ich würde denken, jetzt noch so und so viele Monate, also 4 Monate bis Sommer, würde ich sagen, ja, das ist fein.
Vielleicht,
das
weil du so wahnsinnig viel machst.
Ja, wahrscheinlich.
Ich liege ja sehr viel rum, da kommt mir das wabert so die Zeit nur so ganz langsam vor sich hin.
Ich denke manchmal, ich wache eines Morgens, also ich bin bälde, wache ich auf und bin 80. Da habe ich ja noch Glück gehabt, dass ich aufwache, weißt du, so.
Ja, das ist so, auf jeden Fall.
Ja, aber das,
das
ist
muss
so
man ja immer mal sagen. So. Also wir sind ja langsam in einem Alter, wo man schon froh sein kann.
Ja, gut.
Nicht ganz.
Ja, nicht ganz.
Wir wollen es jetzt auch nicht.
Nee, wir wollen jetzt nicht dramatisieren.
Nee, wir wollen jetzt auch nicht in diese Jammerschleife.
Ich habe mit meinem
Ich bin so alt. Einsteigen.
Ich habe mit meinem 89-jährigen Onkel telefoniert, der mir gratulieren wollte letzte Woche, aber hat in einem ungünstigen Moment angerufen und dann habe ich jetzt zurückgerufen und dann sagt er, wie alt bist du geworden? Sag ich 67. Dann sagt er, das ist so ein schönes Alter. Dann sag ich, naja, wenn ich 89 wäre, würde ich das auch sagen.
Meine Mutter sagt auch immer, ach, so jung wäre ich auch gern nochmal.
Ja.
Das relativiert das alles. Und mit diesem Beruhigungsmittel,
Satz,
entlassen wir euch.
Mit unserem Beitrag zur Achtsamkeit entlassen wir euch.
Genau. Ganz achtsam ins Wochenende. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.